Tja, heute bei mir zu Gast ein Mensch, in Memmingen geboren, in Heimertingen, im gleichen Ort wie ich aufgewachsen. Wir beide haben uns beim Kultradiosender Radio Prima 1 am Schrannenplatz in Memmingen kennengelernt. Er ist hauptberuflich Gymnasiallehrer, ein richtig kreativer Mensch mit tollen Projekten, hat bei einem bekannten Film in der Stadt hier mitgespielt und auch ein richtig tolles Projekt ins Leben gerufen. Jetzt ist er bei mir auf dem Sofa.
Kleinstadtsofa, Menschen bei Butkus. Und hier ist euer Gastgeber, Michael Butkus.
Heute habe ich eine spannende Persönlichkeit bei mir zu Gast auf dem Kleinstadtsofa. Und zwar hat dieser Mann wirklich Tolles erlebt in seinem Leben. Wir haben uns beim Radio kennengelernt in einem sehr kreativen Bereich und er hat zuletzt auch im Film Der Fischertag mitgespielt. Heute ist er hier bei mir. Herzlich willkommen, Bernd Scheiter.
Hallo Michael, grüß dich.
Bernd, du bist in Heimertingen im Unterallgäu aufgewachsen, davor noch in Memmingen geboren. Wenn du jetzt nochmal zurückdenkst, Heimertingen, deine ersten Jahre mit Freunden als Kind, was war das für eine Zeit für dich?
War eine tolle Zeit, eine völlig andere Zeit als heute. Ja. Noch sehr vom Glauben geprägt. Alle waren in der Kirche am Samstagabend, haben uns dann über die Fußballergebnisse ausgetauscht, wenig aufgepasst. Wir waren auch fast alle Ministranten, ja. Haben die Ostermesse geprobt bis zum geht nicht mehr. Ein Riesen-Event mit Kerzen und ich weiß noch, als kleiner Bub war ich das erste Mal enttäuscht, wie groß genug war, über die Kirchenbank rüber zu schauen und zu sehen, dass wenn der Pfarrer die Hostie hochhebt, dass er die Ministranten läuten und dass es nicht vom Himmel runterläutet. Das war so meine erste Glaubenskrise. Aber es war eine ganz tolle Zeit. Also wir waren als Kinder einfach ein Massenphänomen. Du bist überall mitgeschwommen und es gab auch schräge Geschichten, aber es war eine tolle Zeit.
Was war die schrägste Geschichte, die dir jetzt noch einfällt?
So bei den Ministranten. Also wenn da Ministranten mit dem Fräulein Maria auf dem Ministrantenausflug sind und dann in der Herrentoilette ein Kondomautomat entdecken und dann anfangen, die zu Wasserbomben umzufunktionieren, dann ist das, glaube ich, für die Erwachsenen eine komische Geschichte. Wir fanden das ganz normal. Also mir war auch nicht klar, was man mit den Dingen sonst noch machen könnte, außer Wasserbomben. Das ist so Geschichte. Oder unsere Ausflüge auf die obere Kalle, wo dann Uhu im Klo saß und keiner hat sich mehr aufs Klo traut und alle haben zum Fenster ausbieselt. Oder der Schmiedi, der dann einen Stierkampf gemacht hat mit einem Ziegenbock und so. Irgendwie war damals alles möglich. Da hat nie jemand gesagt, du, pass mal auf die auf.
Ja.
Du hast Glück gehabt, dann bist du hochgekommen oder nicht, dann hast du blaue Flecken gehabt. Ja.
Du hast gerade gesagt, Fußball war auch ein Thema. Ihr habt dann viel auch über Ergebnisse, über Mannschaften gesprochen. Mhm. Hattest du auch einen Lieblingsverein?
Nur um meinen besten Kumpel Pauli zu ärgern, der war nämlich Bayern-Fan, so richtig hartnäckiger, der war auch am Boden zerstört, Montag, Dienstag, wenn Bayern nicht gewonnen hat. Und ich habe dann gesagt, ich bin Gladbach-Fan. Aber das war praktisch nur, um den zu ärgern. Ja. Und weil mein Bruder vielleicht auch noch Gladbach-Fan war. Ja. Sonst nichts eingefallen. Aber ich war selber ein schlechter Fußballer und von daher war ich dann nie so wirklich mit Herzblut dabei. Es war in erster Linie deswegen, weil man halt mit den Fußballern am Freitagabend unterwegs war.
Gladbach, erinnere ich mich noch jetzt in Heimertingen dran, im Sportheim damals, da war der damalige Wirt auch absoluter Gladbach-Fan. Allerdings war das lange nach der Zeit, als Gladbach noch erfolgreich war. Das war ja auch die Zeit dann bei dir, da war Gladbach schon ein bisschen auf dem Absteigen.
Ja, er hat aber brutal gelitten und mir hat das praktisch nichts ausgemacht.
Okay, das war in Heimertingen eine tolle Zeit, da bist du aufgewachsen. Dann ging es für dich nach Buxheim. Und zwar ans Maianum. Da hast du dein Abi gemacht. Was hast du da für coole Geschichten noch in Erinnerung?
Coole Geschichten, weil es war auch cool. Wer hat eine Klosterschule, ja, mit Mönchszellen, mit einer Kartause, mit schrägen Lehrern. Wir hatten einen Musiklehrer, der uns noch, wir waren im Chor und wir mussten nach dem Mittagessen immer bei dem am Klavier in der Reihe stehen. Und da hat der uns getriezt. Also der hat einen guten Chor gehabt und hat es aber wirklich aus uns rausgequetscht. Es gab zwei Griffe. Der eine war so, hat er dir praktisch wirklich in den Kiefer gelangt, damit du den Mund weit genug aufmachst. Und das andere war so ein Bockstoß ins Zwerchfell, weil du ordentliche Zwerchfellatmung brauchtest. Der war ein Unikum, also jemand hast du nicht gekannt, der war bei den Berliner Philharmonikern und hat eine super Bläsergruppe gehabt und ist auf kuriose Weise im Kloster gelandet und Pädagoge geworden, was er jetzt partout nicht war. Und das waren so Geschichten, ja. Aber du hast irgendwie mit deinen Kumpels erlitten und bewältigt und auch tolle Momente damit gehabt. Ja. Und da gibt es eigentlich ganz viele. Also es war einfach so ganz viele verschiedene Persönlichkeiten und zwar unwahrscheinlich menschlich und auch von Wertschätzung geprägt von Anfang an, was dir dann eigentlich erst als Erwachsener klar wird, ja. Also Lehrer, die beim Skilager für dich bei der Siegerehrung extra Schlager raussuchen, dir einen Spitznamen verpassen, der zu dir passt. Also, dass ein Lehrer sich so mit dem Einzelnen beschäftigt, das ist ja Wertschätzung, ich kenne sie ja jetzt aus der Perspektive auch. Das war schon einmalig damals, ja.
Du bist heute Gymnasiallehrer in Memmingen. Trotzdem ist auch ein kreatives Herz weiterhin bei dir noch dabei, das auch stark schlägt, über das sprechen wir gleich. Und du hast mir vorab erzählt, du hast damals in einer Gruppe als Einziger in einem Barockhaus gelebt. Und zwar, das war in der Zeit im Zivildienst. Und das ist gleich unser Thema, was Bernscheiter da erlebt hat in diesem Barockhaus. Über das sprechen wir gleich.
Gleich geht's weiter. Kleinstadtsofa. Menschen bei Butzkuss.
Und weiter geht's. Hier ist das Kleinstadtsofa. Menschen bei Butkus.
Herzlich willkommen heute mit einem sehr spannenden Menschen. Wir haben uns damals beim Radio in Memmingen kennengelernt. Und er hat gerade erzählt über coole Zeiten in Heimertingen, in Buxheim auf dem Majanum. Da ist er zur Schule gegangen. Und wir sprechen jetzt über das Barockhaus. In dem hat er nämlich gelebt, damals als Einziger in seiner Gruppe. Bernd, was war das für eine Zeit für dich?
Zivildienst in Benigbeuern nach dem Abi. Mein geliebter Bio-Lehrer, ein Pater aus Mayern, hat mir den Job besorgt. Das war damals einer der ersten Umwelt-Zivi-Jobs überhaupt. Ja. Privilegiert. Die anderen 13 Kumpels von mir, die mussten in der Jugendherberge schruppen und irgendwelche Epidemien bewältigen und Klos machen. Und ich war derweil auf dem Kochelsee, auf dem Weichensee, im Bergwald unterwegs, im Moor unterwegs. Und die Geschichte mit dem Barockhof ist einfach, das ist der Meierhof, das war das Wirtschaftsgebäude. Damals nur noch ein Flügel durch Traktoren belegt. Muss ich das vorstellen, 30 Jahre davor hat es gelebt, da waren die landwirtschaftlichen Mitarbeiter unterwegs. Und das Ding stand leer und ich musste vorher im Gästehaus wohnen, im Kloster, weil ich halt unter der Woche da immer da war. Und da hatte ich aber eine ziemlich aufsässige Haushälterin, die immer erzählt hat, was ich jetzt schon wieder alles falsch gemacht habe und wann ich spät heimkommen bin und so weiter. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich arbeite gern bei euch, aber ich muss irgendwo anders hin, das halte ich nicht aus mit der. Mhm. Und da war dieser Barockhof eben völlig leer und dann habe ich mir einfach eine Matratze reingeschmissen und zwar glücklicherweise nur ein Klo, also das entlegenste Klo überhaupt. Du musstest wirklich 5 Minuten vorher losgehen, um rechtzeitig anzukommen. Ja, und es war ein Barockhof. Im Winter saukalt, 3,50 Meter hohe Decken oder noch höher. An der Wand noch so, weil es ziemlich verrußt war, so abgebildet ein großes Kreuz, das da hing, also so ein bisschen unheimlich auch. Und toll, wenn man da prima jonglieren konnte. Und das habe ich damals gelernt im Zivildienst im Winter.
Ja. Mit Schneeballen?
Mit Kartoffeln und dann mit Klobürsten. Also ich habe in der Gärtnerei gearbeitet.
Okay.
Und da war ein Mitarbeiter, der hat es mir gezeigt, wie das mit 3 Bällen geht. Und da habe ich mir auch gedacht, das lernst du nie. Und ich muss auch sagen, dass ich, wenn ich es jetzt Schülern beibringe, die können es immer wesentlich schneller, als ich es damals konnte. Ja. Aber ich war dann irgendwann, weil ich einfach als Zivildienstleister, da hast du im Winter so viel Zeit gehabt und habe dann es geschafft, mit 4 Klobürsten zu jonglieren.
Als erstes mit 4 Klobürsten oder mit 3 Kartoffeln?
Na, 3 Kartoffeln und dann also so High-End ist dann 4 Klobürsten. 4 Klobürsten, ist schon, das kann nicht jeder.
Okay.
Das war eine gute Zeit. Also war auch wieder so im Prinzip Klosterleben, wie es er von Mayanum her kannte, noch größer, noch interessanter, war Hochschule dabei, pädagogische Hochschule, theologische Hochschule. Habe da auch einen sehr guten Freund kennengelernt, der mittlerweile im Vatikan schafft. Es waren irgendwie immer interessante Leute da.
Also Klosterleben und Klobürstenleben bei dir?
Ja, klar.
War eine spannende Zeit. Ja. Wenn wir weiterschauen, wenn du nochmal zurück überlegst in diesem Barockhof mit diesen mega hohen Decken, waren da bei dir schon Gedanken da, so hey, ich will später mal Lehrer werden?
Also ich habe damals gemerkt, dadurch, dass wir eben diese Führungen angeboten haben für die Kinder in der Jugendherberge, die dem Kloster angeschlossen war, dass mir das liegt, dass mir das einen Riesenspaß macht.
Ja.
Also ich habe meistens das Gegenteil von dem gemacht, was die Lehrer mir vorher gesagt haben, was sie haben wollen. Damals gab es Riesenüberschwemmungen in Dingen an der Loisach. Da hat es wirklich so die Bergbachverbauungen rausgespickt. Mhm. Und das war eine super Wasserlandschaft. Und die Lehrerin, die Kopfweh hatte an dem Tag, hat gesagt, ja, bringen wir sie bloß wieder trocken zurück.
Ja.
Und wir sind dann in den Riedbach rein. Und die waren alle klatschnass, aber glücklich ohne Ende. Und die Lehrerin, die hat dann, also die hat mich verflucht. Ja. Aber das, da dachte ich mir, das macht Spaß. Also weil nach wie vor schätze ich das an dem Beruf. Du hast einfach ausgesprochen begeisterungsfähige Klientel. Ja. Mhm. Also junge Leute, die sind nicht zynisch, die sind positiv, die sind offen. Und das ist das Tolle an dem Job, ja.
Und du bist nach Würzburg gegangen, um zu studieren. Warum Würzburg?
Weil da meine Freundin war. Ehrlich gesagt, ich bin zwar Geograf, aber mir war gar nicht klar, dass das so weit weg ist. Das wurde mir dann klar, wie ich das erste Mal hochgefahren bin. Aber war auch ein Glückstreffer.
Wie lange bist du da gefahren? Mit dem Zug von Memmingen?
Ja, da musst du von Memmingen bis nach Buchloe, Augsburg, ja. Treuchtlingen.
Ja.
Und also war Ewigkeit, warst du da unterwegs. Ja. Aber Zugfahren mache ich eigentlich heute noch gern. Ist irgendwie, kannst lesen, triffst Leute, mit denen dich unterhältst. Ich habe mal einen getroffen, der hat mir dann die Bürgschaft vorgetragen, wie er erfahren hat, dass ich Germanistikstudent bin. Und hat am Schluss Rotz und Wasser geheult, weil ihn das so gerührt hat, der alte Schiller. Ja, es war irgendwie alles für was gut, ja.
Okay. In Würzburg gab es für dich auch eine Zeit im Studium, wo du jetzt nicht immer so gerne im Hörsaal warst, sondern das Radiostudio für dich auch entdeckt hast, wo wir uns dann auch kennengelernt haben in Memmingen. Aber Radio war für dich eine ganz besondere Zeit in Würzburg. Wie kamst du dazu?
Ja, das lag einfach daran, dass das Studium nicht das war, was ich mir erwartet habe. Ich dachte, das sind jetzt lauter literaturhungrige, lesebegeisterte Typen. Und die Professoren haben so ihre Begeisterung schon ein Stück weit abgelegt gehabt und haben ihn dann eher getriezt. Ja. Und ich bin auch nicht so der Intellektuelle. Also Germanisten, wenn die dann sich in die höheren Sphären schwingen, da bleibe ich dann immer auf dem Stuhl. Und,
ja.
Und von daher dachte ich eigentlich, nee, das passt nicht so richtig. Und meine Freundin hat dann gesagt, du komm, da gibt es ein Praktikum beim Radio. Weiß ich nicht, da habe ich irgendwie so einen Größenwahn gehabt und dachte, dass das für mich vielleicht passen könnte, ja, wobei ich da eigentlich nicht die Voraussetzungen hatte. Und bin dann zu diesem Radiosender und die haben mich tatsächlich genommen, war ich schon beeindruckt von mir. Hinterher habe ich erfahren, dass die eigentlich jeden genommen haben, weil das immer billige Mitarbeiter waren. Aber ich habe dann tatsächlich so in Anführungszeichen Karriere gemacht, durfte dann innerhalb von einem halben Jahr die Frühsendung übernehmen und war da dann eineinhalb Jahre und habe unwahrscheinlich viel gelernt, weil du halt mit diesem Mikro bist du plötzlich jemand. Es stärkt Selbstbewusstsein auch, du musst dich in Interviews schlagen, du konntest damals interessante Leute raussuchen, irgendwelche Regisseure, Bands, Udo Lindenberg, Tote Hosen, also das, was meine Kommilitonen irgendwie so zu high aus in der CD-Schublade hatten,
was war da für
mit denen
habe
ich halt gesprochen.
Die inspirierendste Person, die du in der Zeit in Würzburg interviewt hast?
Ja, der ist es gar, also kennt wahrscheinlich niemand. Yehuda Amichai ist ein israelischer Lyriker, der leider schon vor 10 Jahren gestorben ist, der aus Würzburg kam. Und der kam 1991 das erste Mal nach Würzburg zurück, weil er in den 30er Jahren mit seinen Eltern geflohen ist. Und ich durfte dann mit ihm nach dem Interview, was eh schon total interessant war, sind wir dann 2 Tage lang durch Würzburg durchgelaufen. Und er hat sich von mir erklären lassen, was da heute ist. Und er hat mir gesagt, an was er sich als kleiner Bub noch erinnert.
Mhm.
Und das war so eine dieser Persönlichkeiten, die mich beeindruckt haben. So ein alter Mann mit leuchtenden Augen und an allem interessiert, und wirklich immer präsent und von ganz vielen begeistert. Ja, das war so die Begegnung. Ansonsten halt, wie gesagt, Udo Lindenberg, Tote Hosen, Wolfgang Ambros, der ziemliche Enttäuschung war, weil an der Bar recht ausfällig geworden ist. Aber es war einfach cool, da dabei zu sein. Ja. Und auch okay. Die Kollegen. Die Kollegen, das waren so richtige Nachtschwärmer. Ich bis dahin eigentlich nicht, aber dann für diese 1,5 Jahre war ich das dann auch und habe das voll genossen. Das war so Techno-Zeit, wo man dann auf dem Main-Schiff von Würzburg nach Veitshöchheim gefahren ist und dann nur dumm, 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 dumm. Ja, war cool.
Du bist ein sehr kreativer Mensch, hört man da auf jeden Fall raus. So habe ich dich auch wahrgenommen, als wir uns kennengelernt haben beim Radio. Was mich schon interessiert, wieso hast du das Studium weitergemacht? Wieso bist du ins Beamtentum gekommen? Wieso bist du Gymnasiallehrer geworden und bist nicht beim Radio geblieben oder hast was anderes Kreatives gemacht? Weil wenn man dir so zuhört, dann schlägt ja schon dein Herz, sage ich jetzt mal, auch für diesen Bereich, ja?
Ja, ich glaube, da war ich einfach ein Stück weit zu feig auch, ja. So der Heimertinger wird jetzt nicht der große Radiomann. Und ich bin auch nicht unterhaltsam. Also Ding, ich hätte dann irgendwo so in den Kulturbereich reingehen müssen, BR, Festanstellung, und das habe ich mir eigentlich nicht zutraut. Wobei, ich habe schon mal damit geliebäugelt und bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass ich gar keinen Lehrerjob kriege. Das war eine relativ feige Geschichte. Ich habe das Ding studiert, war nicht sehr fleißig in Vorlesungen und habe mich dann das letzte Jahr kaserniert und habe dann in mein Hirn reingeklopft, was nur reinging. Und habe dann das Staatsexamen auch bestanden. Und kurioserweise habe ich dann Referendariat gemacht und war da richtig gut, weil ich die Qualitäten ausspielen konnte, die ich im Radio gelernt habe. Ja. Das war das Kuriose. Also nicht das, was man von der Uni gelernt hat, hat mir dann mein Job gebracht, sondern die Radiogeschichten. Also ein Thema anpacken, prägnant und verständlich in kurzer Zeit an Hörer zu bringen, damals an die Tafel oder an die Schüler. Und da dachte ich dann schon, das passt. Und dann habe ich halt einen Job gekriegt. Ja, ich weiß noch, heute da hat eine Referendarskollegin hat ihre Hochzeit gefeiert und wir waren vorher in Dänemark im Urlaub und dann steht da oben auf der Empore und sagt die, du hast vorher einen Job, gell? Und dachte ich, die verarscht mich. Ja. Von 24 Leuten haben 6 einen Job gekriegt und ich war dann dabei. Dann war ich halt Lehrer. Und habe es nicht bereut. Also der Lehrerberuf hat schon viel Platz für Kreativität auch. Also, man kann sich austoben.
Und für dich war es ja damals auch Bedingung, irgendwas mit Theater zu machen, um dann wieder in Memmingen an der Schule zu arbeiten.
Also war Bedingung von Seiten der Schule. Ja. Sonst hätten sie mich nicht genommen. Ja. Mhm. Der damalige Schulleiter hat jemanden braucht, der Theater macht bei ihm. Und ich habe keine Ausbildung, aber ich habe mal Ahnung viel Theater gespielt. Und dachte mir so, als Radiomann verstehst du ja auch auf Inszenieren. Und habe das dann gemacht und mach's bis heute. Und das ist wirklich eine tolle Geschichte, ja. Wenn man einen anderen Zugang zu Kindern auch nochmal hat.
Und warum es dich jetzt genau zum Theater verschlagen hat und warum du auch im Fischertagsfilm zu sehen bist, um das geht's gleich. Über das sprechen wir auf dem Kleinstadtsofa heute zu Gast, Bernd Scheiter.
Gleich geht's weiter. Kleinstadtsofa. Menschen bei Butzkuss.
Und weiter geht's. Hier ist das Kleinstadtsofa. Menschen bei Butkus.
Heute mit Bernd Scheiter. Er ist mein Gast auf dem Kleinstadtsofa. Servus Bernd.
Grüß dich.
Bernd, wir haben schon viel gesprochen über dein Leben, zuletzt auch über den Weg, wie du Lehrer geworden bist. Du hast aber trotzdem so eine kreative Ader in dir. Dein Herz schlägt auch für das Thema Radio und für Theater. Wie kamst du letztendlich zum Theater?
In erster Linie über Schule. Also ich habe Mayanum gespielt, hatte da einen Pater, der theaterbegeistert war. In Mayanum gab es einen eigenen Theatersaal, das war so ganz eigene Welt. Ja. Dann war ich natürlich als Student viel im Theater unterwegs, als Germanistikstudent. Und an der Schule habe ich dann gemerkt, dass mir es auch Spaß macht, selber Sachen zu schreiben. Ja. Und wir haben dann zum Beispiel mal ein Stück gemacht, das hieß Döner, Weißblech und ein Stück vom Himmel. Da dachte ich mir, wir machen jetzt einfach mal ein Stück. Du hast immer 20, 25 Schüler. Es gibt keine Stücke für 20, 25. Da musst du ein Nibelungenlied spielen oder so. Ja. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, jetzt darf mal jeder die Rolle spielen, die er sich wünscht. Und dann haben wir einen gehabt, der war Revoluzer, der andere war Mörder, der andere war Opfer. Dann haben wir eine Erfinderin gehabt und sonst was. Also wirklich so ein Sammelsurium an Persönlichkeiten. Und dann haben wir gesagt, wo müssen die sich treffen? Wo können sich so verschiedene Leute treffen? Und haben gesagt, Wertstoffhof. Ja. Dann waren die am Wertstoffhof und es gab so einen roten Faden, eine Krimi-Handlung, wo einer umgebracht wurde. Aber es waren mehr so die Monologe und die Typen. Und die Kinder haben auch selber geschrieben. Ja. Also es war unwahrscheinlich inspirierende Geschichte für die auch. Und das war so eigentlich der Start, wo es dann richtig Spaß gemacht hat. Wo ich auch gemerkt habe, man kann ein relativ hohes Niveau auch erreichen. Ja. Ja. Auch wenn man Texte von Kindern hat. Du hast Schüler, die sind völlig unscheinbar. Die liefern dir dann einen Monolog. Da sagst du, wer hat den geschrieben? Das muss irgendwie, das klingt nach Kafka. Mhm. Ja. Und Theater hat riesige Freiheiten und riesige Möglichkeiten. Und in Memmingen jetzt am Landestheater auch mit der Frau Dr. Mädler, die den Laden aufmacht, die Leute reinholt. Da habe ich bei der Bürgerbühne zum Beispiel mitgemacht, habe von denen ganz viel profitiert. Das ist eine tolle Geschichte, ja.
Und du kombinierst Theater mit Schule und damals auch mit Radio Prima 1. Das war der Kultsender hier in der Stadt, der lokale Sender für Memmingen und das Unterallgäu. Wie bist du da reingekommen?
Ja, in Würzburg eben angefangen damals bei einem Stadtsender. Dann habe ich in Memmingen, dann hat Memmingen Prima 1 aufgemacht. Dann habe ich bei denen angefragt, ob sie mich nicht brauchen könnten. Ja. Dann haben sie gesagt, nee, eigentlich noch nicht. Später vielleicht mal. Und dann war Donau 1 in Ulm. Da gab es eine Eishockey-Sendung, Basketball-Sendung. Die haben mir dann praktisch drei Sendungen so hingelegt, dass ich am Freitag von Würzburg runtergestoppt habe nach Ulm. Habe dann von Freitag auf Samstag im Büro unterm Schreibtisch übernachtet auf der Isomatte und am Samstag dann nochmal zwei Sendungen fahren, also dass sich es finanziell gelohnt hat. Und die Sendung am Nachmittag, die wurde durchgeschaltet nach Memmingen und dann hat der Schraut damals gesagt, komm, kannst du auch bei uns gleich schaffen. Und das war halt ideal. Ich bin dann öfter heimgefahren, auch immer gestoppt über die A7, ja. Auch mit kuriosen Begegnungen und habe dann halt SCM, Zweitliga-Zeiten, da meine Sendung gemacht, Vormittagssendung und Sportplatz am Nachmittag.
Kuriose Begegnungen, Stichwort, was war da dabei, was dir gerade in den Kopf
gekommen ist? Ich habe ja auch, was halt so als Ding, als Anhalter so alles erlebst.
Was war die heftigste Story?
Ah ja, ich bin dann schon mal ausgestiegen, also einer, der erst so geschert kommt, aber das erzähle ich jetzt nicht. war oft amüsant, aber manchmal musstest du wirklich deine Haut erwehren dann.
Ja.
Schreibt. Anhalte. Als Mädel will ich es nicht machen. Ja.
Also Thema Radio auch richtig unterwegs, dann Theater ist eine Leidenschaft von dir und du setzt dich auch stark dafür ein in der Schule für das Thema Theater neben deinen Fächern Deutsch und Geografie. Machst da ziemlich viel auch im Hintergrund, auch für die Schüler und bist auch Theaterlehrer. Und was ganz spannend ist, was du mir vorab erzählt hast, für dich gibt es in Memmingen Menschen, die am Abend vorm Fernseher sitzen oder im Biergarten. Aber es gibt auch Menschen, die wirklich was Cooles machen. Und was für dich so richtig typisch Memmingen ist, über das sprechen wir gleich. Denn du hast für Memmingen was Neues ins Leben gerufen, bist Initiator von einem neuen Projekt hier für die Stadt. Und was das für ein Projekt ist und was wir da in Zukunft noch alles sehen und hören werden, über das sprechen wir gleich.
Gleich geht's weiter. Kleinstadtsofa. Menschen bei Butzkuss.
Weiter geht's. Hier ist das Kleinstadtsofa. Menschen bei Butkus.
Heute mit einem Gymnasiallehrer, mit einem Theaterfan, aber auch einer, der im Hintergrund tätig ist und der auch Mitwirkender ist im Fischertagsfilm. Da hat er mitgespielt. Heute ist Bernd Scheiter bei mir. Servus.
Hi, grüß dich.
Bernd, wir haben schon viel gesprochen über dein Leben. Da ist Kreativität mit dabei, ganz viel Leidenschaft, tolle Stories auch, die du erlebt hast beim Radio, beim Theater und auch in der Schule. Du hast für Memmingen was Tolles ins Leben gerufen, bist Initiator von einem Projekt. Was ist denn das genau?
Also zusammen mit meinen Schülern, das ist eigentlich das Tolle, dass man in Memmingen so vieles machen kann und machen darf auch, ja, weil man viele eben kennt. Und ich kenne halt die Kaminwerker und da war die Idee, dass man einen Poetry Slam in Memmingen initiiert, weil Poetry Slam so ein tolles Format ist. Also voller Überraschungen, relativ unkompliziert, nicht kommerziell. Und da dachte ich, das wäre ein Thema für P-Seminar. P-Seminare sind Projektseminare am Gymnasium in der 11. und 12. Klasse, wo Schüler ausprobieren sollen, was sie selber auf die Beine stellen können, ja, wo sie Stärken und Schwächen haben in der Kommunikation, in der Planung und so weiter. Und da haben wir gesagt, machen wir so ein Poetry Slam, das klingt irgendwie cool. Ein paar waren da schon mal und fanden das cool und ich kann es natürlich. Und da haben wir gesagt, das machen wir. Und das war eigentlich ein durchschnittlich motivierter Haufen, ja, waren aber coole Typen, ja, aber jetzt alles andere als irgendwelche Leseratten oder kulturaffin. Mhm. Und trotzdem haben die das geschafft, vor allem, glaube ich, durch ihren Charme, weil du musst einfach gute Slammer herkriegen, ja. Dann so Line-Up hinzustellen, das voll eingeschlagen hat.
Ja. Was hat dich da inspiriert? Also Poetry Slam, als du gesagt hast, das ist cool, das will ich hier in Memmingen auch machen. Welcher Poetry Slam war da für dich so ausschlaggebend? Was war der erste, den du generell gesehen hast?
Wir haben in Ulm im Roxy Poetry Slam angeschaut, in Kempten, ja. Aber die waren alle nicht so gut wie unsere dann. Das muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, das liegt an, also Ding, junge Leute haben echt spezielle Qualitäten, ja. die Künstler dann auch zu schätzen wissen, ja. Und es fing damit an, dass die halt für die Döner geholt haben und haben die rundum versorgt, ja. Und zwar, also der Sieger vom ersten Poetry Slam, der erzählt heute noch, wie brutal das war damals in Memmingen, weil sie hinterher dann Hotel mehr oder weniger auseinandergenommen haben, unsere Poetry Slammer. Es war einfach die Mixtur von den Leuten, die sich zum Teil kannt haben, die Slammer, und die haben da riesig Party gemacht, ja, und die Schüler mit dazu. Und seitdem haben wir eigentlich keine Schwierigkeiten, Slammer nach Memmingen zu kriegen. Okay. Was sonst aufgrund der Lage ein bisschen schwieriger wäre. Und so ein richtiges Highlight war im Rahmen der Memminger Meile dann 2018 oder 19 haben wir dann Lars Ruppel gehabt, also in Berlin, einer der Top-Slammer, der dann nach Memmingen kam, ein Seminar gegeben hat und dann aber nicht mal gewonnen hat, weil der Tom aus Graz noch geiler war. Ja. Aber es war halt, du hast von der ersten bis zur letzten Minute war das geil im Kaminwerk. Ja. Und das ist schon toll zu sehen, dass man, ja, Schüler, und für Schüler ist es geil zu sehen, ja, hey, hätten wir uns nicht zugetraut. Ja. Und jetzt schlägt es so ein, ja.
Also da hast du wirklich was Cooles gemacht. Das Gebiet fasziniert dich auch. Wenn du jetzt auf die aktuelle Pandemiezeit schaust und auf die Zukunft schon mal so auch auf nächstes Jahr, was ist denn da geplant bei euch?
Wir sind gerade am Diskutieren, ob wir im Dezember den anstehenden Poetry Slam durchziehen. Wir hatten ja einen für Juni geplant, hatten da auch gutes Line-up und mussten den dann halt leider absagen, weil es nicht ging. Toll war, dass die Memminger Meile trotzdem Teile des Honorars ausgezahlt haben. Da waren die recht dankbar. Und jetzt müssen wir schauen, ob es im Dezember, ob wir es machen oder nicht. Hängt vom Flo ab, der ist gerade noch im Urlaub. Mit dem muss ich das nächste Woche bequatschen.
Poetry Slam, tolle Geschichte für eine Kleinstadt wie Memmingen mit 44.000 Einwohnern. Du hast allerdings auch bei einem Film mitgespielt, der handelt von Memmingen. Es wird viel gezeigt von Memmingen, tolle Orte, tolle Locations. Bisschen Buxheim ist auch dabei und Umland. Und in diesem Film warst du mit dabei. Das war ein tolles soziales Projekt. Und wir schauen uns jetzt mal den Trailer an zum Film Der Fischertag.
Stimmt es? Schusswaffen gebraucht, direkt im Bach.
Ja.
Was war denn das für ein Arsch?
Direkt im Bach. Taucht er sich auf und schießt.
Wo bist du jetzt, blöd?
Das Leben hat es nicht im Guten mit uns gemeint, aber es hat auch das mit uns gemacht, was wir heute sind. Außerdem haben wir morgen einiges zu tun.
Was meinst du?
Warum heute?
mitten im Bach am Fischertag.
Was gibt's jetzt da zum Schauen? Habt ihr noch nie eine Frau im Stadtbach gesehen?
Ja, und hier ist der, den ihr gerade gesehen habt im Trailer. Bernd Scheiter ist heute bei mir auf dem Kleinstadtsofa. Servus.
Hi, grüß dich.
Bernd, toller Film für Memmingen. Ich habe ihn sehr gern angeschaut. Und zwar bin ich selber Tatort-Fan und mich erinnert der Film natürlich schon an einen Tatort und sowas auch noch aus Memmingen. Richtig coole Idee.
Fand ich auch. Cooles Projekt.
Ja. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, habe ich Bock drauf, bin ich mit dabei?
Also wenn mich jemand fragt, ob ich zusammen mit meinem Bruder in einem Spielfilm, der irgendwas über eine gute Stunde dauert, mitspielen will, dachte ich mir, das fragen sie die nicht so oft. Und dann habe ich gesagt, ja. Also ich sage eigentlich ganz gern, ja, wenn irgendwie was Schräges ist. Wusste aber gar nicht, was da auf uns zukommt.
Ja. Okay. Wer hat dich gefragt?
Ja, der Herr Regisseur und Drehbuchautor selber, der Thomas Pfaus.
Mhm. Wie kam der Kontakt zustande?
Den kenne ich natürlich auch schon seit Ewigkeiten. Der war Schüler am Maianum auch und hat beim Don Bosco Volleyballturnier uns immer die Bälle um die Ohren kaut, weil ich natürlich der deutlich ältere Jahrgang bin. Und außerdem ist seine Frau, Käthe, ist Kollegin von mir. Und wenn man so genau drauf schaut an die Schauspieler, dann sind es entweder Leute aus dem Umfeld vom Kindergarten in Buxheim, mhm. oder Kollegen von der Schule oder Leute vom Roten Kreuz. Also dadurch hat man sich qualifiziert. Das Vorsprechen war jetzt nicht so intensiv, muss man ehrlich sagen.
Ja. Der Fischertag, ein richtig cooler Film für Memmingen mit vielen Persönlichkeiten jetzt aus der Region gemacht, auch mit Laien, Darstellern, Schauspielern. Aber ich finde, es ist richtig cool geworden. Und du siehst ja auch, das ist so, dass das auch ein schönes soziales Projekt ist. Andere sitzen abends täglich im Biergarten oder vor der Glotze und ihr habt in der Zeit was richtig Cooles gemacht.
Das ist für mich so der Aspekt. Also wenn man jetzt schaut, so bei Amazon Prime kann man sich ja anschauen, da gibt es ja natürlich auch Kommentare, wo die Leute sagen, ja, sagen wir, da ist die Laienspielgruppe jetzt vor die Kamera gejagt worden und sonst was. Stimmt natürlich ein Stück weit auch, ja. Aber ich finde es als Projekt genial. Also jemand, der sagt, hey Leute, wir haben keine Profi-Schauspieler. Ich mache jetzt trotzdem einen Film und begeistere die Leute. Irres Projekt. Ja. Mhm. Und zwar natürlich ein Riesenrisiko, so heilige Einrichtungen wie den Fischertag da als Motiv aufzugreifen. Und so die Bedenken waren vorher, also wenn es wirklich schief läuft, dann steinigen uns die Fischertagsleute. Und die Angst war schon da. Und ich glaube, das ist wirklich das glatte Gegenteil. Also die Fischer, ich glaube, ich kenne Fischertagsfischer, die schauen sich die Szene an, dann gerade wenn unser georgischer Komponist dann seine Musik drunter legt noch, der Einzug der Fischer, der Fischerspruch vom Kolb, die fühlen sich dann so wie am Stadtbach. Also viele jedenfalls, haben sie mir versichert. Ich bin selber nie reingejuckt, ja. Und mir geht's auch so. Also ich finde das dann im Moment sogar intensiver als den echten Fischertag. Und das finde ich einen grandiosen Moment. Dass ansonsten die schauspielerische Leistung oder auch der Plot teilweise nicht ideal ist oder seine Schwächen hat, das ist völlig klar. Aber als soziales Projekt, ich hole eben die Leute, die sonst wobei da sind gar keine so viele Couch-Potatoes dabei, aber ich sage immer, die einen hocken im Biergarten und erzählen sich schlechte Witze oder ziehen über andere her. Wir haben gesagt, wir machen zusammen einen Film. Und das hat uns ein Jahr lang beschäftigt und wir waren begeistert davon und haben uns so regelmäßig getroffen, haben Leute kennengelernt, die wir vorher nicht gekannt haben. Also als soziales Projekt finde ich es gigantisch und als Film schauen wir uns ehrlich gesagt auch gern an, wenn ich nicht gerade zu sehen bin. Aber ich glaube, das geht die meisten so.
Aber das ist die subjektive Wahrnehmung. Ich habe den Film selber auch gesehen und fand ihn richtig cool, dass du auch sehr, sehr gut gespielt hast. Du kommst ja auch vom Theater und hast da auf jeden Fall auch Talent. tolle Szene, an die ich mich erinnere, ist natürlich am Allgäu Airport, als du ankommst und dann mit dem Taxi quasi im Hintergrund läuft der lokale Radiosender aus der Stadt über die Boxen, fährst du zum Weinmarkt, wirst da hingefahren und steigst da aus. Du bist oft zu sehen in dem Film und wenn du den Film jetzt selber anschaust, du hast ihn ja auch schon ein paar Mal gesehen, ja, was ist für dich die coolste Szene im Fischertag?
Die coolste Szene ist für mich tatsächlich also diese Kopteraufnahmen, diese Luftaufnahmen vom Fischertag, der Fischerspruch, so diese Massenszenen, ja. Die finde ich total irre. Du siehst natürlich als jemand, der die Entwicklung vom Film gesehen hat, das Ding mit ganz anderen Augen. Nach wie vor finde ich spannend den Schluss, also die Kollision mit den Betonrohren vom Kutter. Weil an diesem Drehtag, ich dachte, der Tom, der hat das alles ausgerechnet, der hat irgendwie einen Statiker, einen Physiker an der Hand, der hat ihm das ausgerechnet. Dann kamen wir dahin, dann kam diese Riesenzugmaschine vom Tannheimer Flughafen vom Flugplatz und eigentlich wusste keiner, wie das Ding dann gegen die Betonrohre knallen soll. Ja. Ja. Wo muss man das Seil verlegen? Wie muss man das Lenkrad einstellen und so, weil jemand reinsetzen, das wäre dann doch gefährlich gewesen. Und das hat ewig gedauert. Ich weiß nicht, wie oft wir dieses Auto wieder zurückgeschoben haben und wieder angefahren haben. Und es gab eine richtig brenzlige Szene, wo zwei Mutige sich dann echt nahe gesetzt haben und gesagt, wir steuern das jetzt mal aus. Es war es aber so, dass der mit seiner Zugmaschine 200 Meter weiter weg war. Ja. Und meines Erachtens hat der Tom hat gemeint, nee, der hat das voll im Griff. Aber so wie das ausgesehen hat, war das eine haarscharfe Geschichte. Der ist da auf Vollzug gegangen und das Ding hat dann kurz vorher gestoppt, ja. Und hinterher war dann der Einschlag. Und das sind natürlich so Geschichten, weil da waren zig Feuerwehrleute, zig Rettungshelfer, die mit einer Engelsgeduld darauf gewartet haben, bis wir dieses blöde Auto endlich mal auf Kurs gebracht haben. Ja. Und das sind so Sachen, es sind eigentlich immer die Geschichten im Hintergrund, die ich natürlich kenne, die mir Spaß an dem Film dann auch machen. Ja. Ansonsten gibt es jede Menge Lustiges. Also der Polizist, der dann wegkatapultiert wird, ich finde es auch lustig, wenn der Dummy reanimiert wird, weil im Kino dann immer gleich sagt, schau mal, das ist ein Dummy. Natürlich, das war ein Dummy. Ich hätte mir im Brustkasten auch das eindrücken lassen. Ja. Also, einfach die Story so drumherum. Ja.
Es war ein schöner Film, viel Kulisse auch von Memmingen gezeigt worden. Es waren jetzt bekannte Persönlichkeiten mit dabei. Wenn ihr denkt, hinter den Kulissen gab es da auch noch coole Feiern oder wie habt ihr den Film gefeiert, als ihr den dann zum ersten Mal auf der Kinoleinwand gesehen habt?
Ja, da ist Tom total super drin. Also so Gemeinschaft zu stiften, Stimmung zu machen. Wir waren am Anfang mal alle zusammen auf einer Hütte, weil wir uns ja nicht alle gekannt haben, aber über 1000 Ecken, wie das in Memmingen ist, dann eben schon. Ja. Ja. Oder Leute, die du seit Jahren vom Sehen kennst, von der Bushaltestelle damals, wie du als Gymnasiast nach Memmingen gefahren bist oder sonst was. Und dann haben wir uns da auf der Hütte getroffen. Dann war der Andi, der Russe, ist ein super Koch, der hat uns dann ständig verköstigt, also und da gab es jede Menge Feten, dann auch mit den Kindern dazu und die Frauen dazu und das Tolle ist einfach so, was da an Wertschätzung entstanden ist und so an Beziehung gestiftet wurde. Ja. Also ich habe dann damals bei der Premiere gesagt, ja, wir können dann mal sagen, wir waren da dabei, wir haben einen Film gemacht. Das war cool. Ja.
Hast egal, du Bock was auf einen zweiten sagen, Teil?
Ist richtig gut. Wäre natürlich dabei. Ja. Müssen wir mal schauen.
Gibt es Sachen, die du anders machen würdest in einem zweiten Teil?
Ich hätte viel anders gemacht. Das ist ja
zum
das
Beispiel, Spannende. Du bist sehr selbstkritisch.
Ich hätte ein völlig anderes Drehbuch geschrieben. Und das Gute ist, dass der Tom so hartnäckig ist und das völlig ausblendet. Ja. Also ich habe dreimal, so als Lehrer bist du ja immer der Klugscheißer. Ja? Und wenn du Theatermensch bist, dann dreimal. Ja? Mhm. Dann habe ich gesagt, du, das musst du anders machen. Das kann man schlauer machen und irgendwie tiefsinniger und sonst was. Hat er immer eiskalt abgeblockt und er hat recht gehabt. Weil wenn du das zulässt, dass die Leute da reinreden und du an Begeisterung einbüßt, dann ist so wie bei ganz vielen Projekten, dass sie eben letztendlich nicht realisiert werden. Ja. Und das ist eigentlich so die super Qualität erstmal vom Tom und dann auch von dem Team, das da dabei war, dass man das bis zum Schluss durchzogen hat und dazu steht. Ja. Da steht jeder dahinter. Und auch was das für Talente hervorgebracht hat, wenn ich jetzt an die Songs denke. Also Patrick mit seinem Meine Stadt, Das ist ein super, super Song, ja. Und das hat Memmingen. Und das hat Memmingen jetzt für immer, ja. Und diesen Film hat Memmingen. Das hat mich begeistert. Das kann irgendwann vielleicht
auch. Das meint man auf jeden Fall. Cool. Memmingen hat diesen Film. Du warst mit dabei. Fandest es richtig cool. Und wenn es einen zweiten Teil gibt oder was ähnliches, dann bist du wieder dabei. Das hast du heute auf dem Kleinstadtsofa gesagt. Wir schauen uns gleich an, bei welchen Projekten der Band eventuell sonst noch dabei ist, was er vorhat in den nächsten Jahren, auch in dieser Pandemiezeit, und sprechen mit ihm über den Appell an den Memminger Mauer.
Gleich geht's weiter. Kleinstadtsofa. Menschen bei Butzkuss.
Weiter geht's. Hier ist das Kleinstadtsofa. Menschen bei Butkus.
Von der Tafel auf die Kinoleinwand, vom Hörsaal ins Radiostudio. Wir haben viel gehört. Heute ist er bei mir zu Gast, Bernd Scheiter.
Hallo.
Servus. Bernd, du bist Gymnasiallehrer. Du machst Theater bzw. bist Theaterlehrer für Schüler an deiner Schule. Hast Radio gemacht bei verschiedenen Sendern. Ganz, ganz viel hobbymäßig, hast du gesagt, sportlich machst du Radeln, du gehst laufen. Also schon ein sehr, sehr vielfältiges Leben. Wenn du jetzt denkst nach dem Film Memminger Fischertag, weitere Projekte gibt es mit Sicherheit in den nächsten Jahren. Was steht da für dich an? Auf was hast du Bock in der Pandemiezeit und danach?
Also erstmal die Dinge am Leben erhalten, die wir initiiert haben. Ich glaube, das ist etwas, was nicht viele Projekte von sich behaupten können, ja, dass sie über längere Zeit existieren. Und dann hängt es immer an der Schule von den Kindern ab, die ich gerade habe. Es gibt immer wieder so Generationen, die durchstarten, mit denen man richtig was reißen kann. Mir schwebt jetzt für dieses Jahr vor, so als Kontrapunkt zu dieser Angstphase Pandemie, dass man was auf die Bühne bringen, dass sich damit beschäftigt, weshalb man angstmutig begegnen kann, ja, weshalb wir eigentlich stark sind und uns auf uns verlassen können, ja, dass wir da was auf die Beine stellen. Das ist so das, was ich jetzt als nächstes angreife.
Okay.
Weil ansonsten sind das spannende Geschichten, die da eigentlich durch die eigenen Kinder auf einen zukommen. Zunehmend älter die eigenen Kinder werden, muss man nicht mehr selber Dinge initiieren, sondern die fallen einem zu über deren Freunde und sonst was. Das finde ich auch super.
Der Memminger Mau ist so das Wahrzeichen unserer Stadt. Und wenn du den Memminger Mau hinaufblickst, wenn du zu ihm was sagen könntest jetzt in der Pandemiezeit, was wünschst du dir für die Menschen, mit denen du zu tun hast, natürlich in der Familie, auch in der Schule, beim Theater und so weiter?
Ich würde zum Mau sagen, hey, nicht schlecht, was du da für deine Memminger machst. Wir haben einen Haufen Wertschätzung, wir haben ganz viele verschiedene Leute, die alle sich auf Augenhöhe treffen und sich zu schätzen wissen, die miteinander viel anschieben. Das darf gern so bleiben. In Zukunft ein bisschen mehr Offenheit, ein bisschen mehr Innovation, ein bisschen mehr was von draußen. Das wäre auch cool.
Bernd Scheiter, vielen Dank, dass du heute da warst bei mir auf dem Kleinstadtsofa.
Ja,
das
ja,
war danke dir. Ein sehr spannendes Gespräch mit dir.
Freut mich.
Das war's, das Kleinstadtsofa Menschen bei Butkus. Alle Folgen gibt es auf kleinstadtsofa.de.